Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Viva Talks. Heute mit dir, liebe Tessa. Wir wollen über ein sehr spannendes Thema sprechen, und zwar Unternehmenskultur. Und zu Beginn würde ich gerne an dich übergeben für eine kurze Vorstellung.
Ja, ich freue mich sehr, dass ich da sein darf, liebe Lisa. Mein Name ist Tessa Hase. Ich arbeite als HR bei 900 Grad Steuerberatung. Und wir sind eine Kanzlei mit ca. 80 Mitarbeitenden. Unsere Standorte sind tatsächlich hauptsächlich im Norden angesiedelt, aber unsere Teammitglieder sind inzwischen durch Remote Work teilweise auch in ganz Deutschland verteilt.
Viva Talks, der Podcast für Unternehmertum, Steuern und Karriere.
Du hast ja in den letzten Veranstaltungen, auf denen wir beide auch waren, auch zum Thema Unternehmenskultur gesprochen. Daher haben wir beide beschlossen, dass das ein Thema auch sein könnte, über das sich eben eine Folge lohnt. Vielleicht holst du uns mal zu Beginn kurz ab. Was ist denn überhaupt Kultur? Ist das was, das man irgendwie beeinflussen kann, oder ist es einfach da?
Also ich glaube, wenn man es noch nicht bewusst beeinflusst, ist eine Kultur immer da. Aber man kann sie ganz, ganz bewusst beeinflussen. Und wir haben eben vor ein paar Jahren uns Gedanken darüber gemacht, was für eine Kultur wollen wir bei 900 Grad schaffen, was ist uns dabei wichtig und was wollen wir eben auch bewusst nicht dulden, tolerieren. Und genau, dann war das ein stetiger Prozess, das Ganze aufzubauen. Und ich durfte diese Aufgabe mit übernehmen, weil ich dann ja aus dem operativen Steuerbereich sozusagen in den HR-Bereich gewechselt bin.
Was war denn für euch der Anlass, das Thema anzugehen, oder warum sollten auch alle Unternehmer da draußen sich damit beschäftigen?
Also unsere Geschäftsführer, damals waren es drei Partner, haben sich eben Gedanken gemacht, okay, wie wollen sie sich zukunftsfähig aufstellen? Sie haben gemerkt, dass sie mit ihrer aktuellen Art, die Kanzlei zu führen, einfach auch so ein Stück weit an ihre Grenzen gekommen sind. Die haben es wurde schwieriger, Mitarbeitende zu finden, und es gab dann auch so ein bisschen Unzufriedenheit. Die haben so das erste Mal dann auch ein Feedback von ihren Mitarbeitenden bekommen nach Mitarbeitergesprächen. Das hatte Rolf mal erzählt. Und dann haben sie eigentlich gemerkt, okay, wir wollen unsere Kanzlei zukunftssicher aufstellen mit allem, was dazugehört. Und dann haben sie sich eben Beratung durch einen externen Coach geholt. Und der hat gesagt, okay, wenn wir das angehen, dann wird hier einmal alles auf links gedreht sozusagen. Und dazu gehörte dann eben auch die Kultur, und dass wir uns ganz bewusst Gedanken gemacht haben, ja, wie soll die Kultur sein, was, dass wir uns natürlich einfach auch ein Stück weit unseren Mitarbeitenden anpassen. Und dann ist es immer stetig weiterentwickelt worden, weil du kannst natürlich nicht von heute auf morgen sagen, oh, das ist jetzt unsere Kultur und jetzt geht's los, sondern das muss zum ersten im Mindset der Geschäftsführung ankommen und dann eben auch alle Teammitglieder auf den Weg mitgenommen werden. Und das ist ganz schön herausfordernd.
Das glaube ich dir. Ihr habt ja doch in den letzten Jahren voll die krasse Reise hingelegt, wenn ich das mal so sagen darf. A, natürlich vom Wachstum her, aber B, auch so vom Shift innerhalb, glaube ich, und auch von der außerhalb Wahrnehmung. Also was man von euch liest, jeder kennt euch in der Steuerbubble, sage ich mal. Und das ist schon was, da könnt ihr sicher sehr, sehr stolz sein auf euch. Und wenn du jetzt mal zurückspulst an den Anfang, was waren so die konkreten ersten Steps, die ihr übernommen habt? Also du sagst, Mindset, Geschäftsführung muss sich ändern. Was tut ihr konkret?
Also das Erste, was wir damals eingeführt haben, beziehungsweise da unser Unternehmensberater war, die Dudes-Kultur. Mhm. Und das klingt erstmal so, ja, führen wir halt mal eine Dudes-Kultur ein. Aber der Step, dass überhaupt das so bei den Geschäftsführern, dass die wirklich alle rausgehen und sagen, ja, wir sind davon überzeugt, das ist eine gute Idee. Das war jetzt nicht von Anfang an so. Also da gab es natürlich auch erstmal so innere Widerstände, die haben sich auch so ein bisschen ihren Status erarbeitet und so weiter. Und auf einmal sollte das irgendwie, ja, sollte das ganze Mindset so ein bisschen verändert werden. Und dann haben die drüber nachgedacht und alle hatten so ein bisschen Geduld. Es wurde ja auch mit dem Team da am Anfang noch gar nicht kommuniziert, sondern erst dann, als es auch im Mindset der Geschäftsführung wirklich angekommen war, haben sie dann das bekannt gegeben. Und ja, das war so der erste Step, quasi die Dudes-Kultur hier in der Kanzlei einzuführen. Und neben der Geschäftsführung, die dich sich da natürlich erstmal dran gewöhnen musste. Also Hauke sagte dann damals irgendwie so zu Noelle, wie jetzt auch die Auszubildenden. Und so musste sich halt einfach seine Denkweise da auch ein Stück weit verändern. Jetzt müsstest du Hauke erleben, wie der hier durchs Büro läuft, wenn wir teilweise unseren Bewerbertag haben für die Azubis. Der läuft da rum und sagt so, ja moin, ich bin Hauke und wir duzen uns hier alle und so. Also findet es jetzt mega cool, aber es war halt ein Weg. So, und so natürlich auch für alle Mitarbeitenden, die Rolf und Hauke teilweise schon 10, 15 Jahre zu dem Zeitpunkt begleitet hatten und die immer gesiezt haben. Ja. Muss man da einfach so ein bisschen geduldig sein, glaube ich, und alle auf dem Weg mitnehmen.
Wie habt ihr denn die Mitarbeiter mitgenommen, nachdem jetzt die Geschäftsführung an Bord war, sag ich mal?
Also, als ich zu 900 Grad gekommen bin, gab es tatsächlich schon die Dudes-Kultur. Mhm. Es war auch was ich super cool fand, dass man sich einfach von vornherein geduzt hat. Aber damals gab es dann eben so ein Meeting sozusagen mit allen Mitarbeitern zusammen und dann wurde es da vorgestellt und dann hat sich das natürlich auch immer weiterentwickelt. Aber ich kann dir jetzt ehrlicherweise gar nicht genau sagen, ob denen gesagt, so ab 1.1. duzen wir uns jetzt hier alle. Müsste ich mal Theresia fragen, die ist ja schon sehr, sehr lange hier. Die hat das alles mitbekommen. Aber seitdem ich da bin, ist es einfach so selbstverständlich, dass ich das ehrlicherweise auch nie hinterfragt habe. Wie wird es genau eingeführt?
Okay, aber so jetzt, die Duzkultur war ja so der Start, höre ich raus. Ja. Es gibt ja neben dem Duzen noch viele, viele andere Aspekte. Wie gehe ich miteinander um? Bin ich ehrlich zueinander? Gehe ich wertschätzend miteinander um? Bin ich vor Ort? Bin ich remote? Lauter solche Themen spielen ja auch in das Thema Kultur irgendwie mit rein. Und du hattest, ich glaube, beim Talents for Tax erzählt, gemeinsam mit Sophia, was euch vorher keiner gesagt hat oder wie man auch Kultur beeinflussen kann, was euer Invest war. Vielleicht kannst du das nochmal kurz schildern, was ihr neben der Duzkultur noch so gemacht habt, damit es heute eben so ist, wie es ist.
Genau, also ich glaube, was eben ganz, ganz wichtig ist, dass man sich bewusst Gedanken darüber macht, wie soll meine Kultur für meine Kanzlei sein. Also es gibt nicht die eine richtige Kultur und die anderen sind falsch, sondern es gibt eigentlich für jede Kanzlei irgendwie die passende Kultur. Und dann haben wir am Anfang so ein bisschen geschaut, dass wir einfach so ein paar Kulturträger haben. Also welche Mitarbeitenden in der Kanzlei sind eigentlich dieser Kultur, die wir uns wünschen, schon sehr nah. Also sind zum Beispiel sehr offen, kommunikativ, sehr wertschätzend miteinander. Und dass man diese Kulturträger einfach von vornherein ganz aktiv auf der Reise sozusagen mitnimmt. Mhm. Und zu dem Thema, was kostet das eigentlich so eine, oder was hat uns vorher auch keiner so richtig gesagt, ist natürlich eine Unternehmenskultur aufzubauen, die sich vielleicht auch sehr von dem unterscheidet, was vorher für eine Kultur geherrscht hat. Also bei uns war das ja einfach eine ganz klassische, hierarchische Kanzlei. Das waren ganz, ganz klassische Strukturen sozusagen und hin zu diesem sehr modernen, sehr offenen, sehr, dass wir alle sehr eigenverantwortlich arbeiten, das ist natürlich ein langer, langer Weg. Und dafür mussten wir unter anderem sehr viel Zeit und auch Geld investieren, um zum Beispiel mit dem Unternehmensberater zusammenzuarbeiten, der hier ganz, ganz viel der Kultur mitgeprägt hat und einfach auch so diese Vision hatte. Dann gibt es natürlich auch Mitarbeitende, die diese Kultur, wie wir sie vorher hatten, super fanden, aber dieses, wir geben uns ständig alle Feedback und wir sind jetzt hier alle auf Augenhöhe und so weiter, das gar nicht so wollten. Also das muss man ja einfach auch respektieren, dass diese Hierarchie und diese Struktur, wie sie vorher war, manchen Mitarbeitenden hier auch so eine gewisse Sicherheit gegeben hat, weil das so ein bisschen eine Distanz war. Und jetzt sind alle viel eigenverantwortlicher in ihren Aufgaben und das gefällt auch nicht jedem, das möchte auch nicht jeder, möchte so arbeiten. Und deswegen gehört es eben leider auch dazu, zu der ganzen Wahrheit, dass man auch Mitarbeitende auf dem Weg verlieren wird. Und zwar nicht nur, weil sie sagen, Oh, ich mochte eigentlich diese andere Struktur. Ich mochte es, mit den Geschäftsführern sehr eng zusammenzuarbeiten und zum Beispiel jetzt nicht einen Teamleiter zu haben, was ja auch ein Teil dieser Kulturentwicklung war. Aber auch, weil wir eben gesagt haben, okay, das sind unsere Werte, das ist unsere Kultur, für die wir stehen. Und wer sich nicht daran halten möchte, beziehungsweise denkt, er steht über dieser Kultur und er kann trotzdem hier nicht besonders wertschätzend mit seinen Kolleginnen und Kollegen umgehen und so weiter, wo wir einfach auch konsequent geworden sind. Also nicht mehr alles so weggelächelt haben, sondern die Dinge dann, wenn man sagt, offene Kommunikation heißt das auch, dann gehört dazu, auch Probleme und Herausforderungen offen anzusprechen. Und das ist natürlich unangenehm.
Es ist spannend, dass du das sagst. Ich kann mir das so vorstellen, ich kenne es von uns ein bisschen, dass die Mitarbeiter, die schon viele, viele Jahre da sind und so die klassischen Cash-Cows sind und waren vor allem auch, oft sich halt gegen diese neue Kultur sträuben. Und eigentlich muss man dann sagen, hey, du bist zwar eine Umsatzmaschine, aber das große Ziel Kultur erfüllst du nicht und daher passt es für uns nicht. Das ist natürlich finanziell für einen Unternehmer schon eine krasse Entscheidung, dem Kulturwohl gegenüber, aber ja, ich höre raus, ihr habt diese Entscheidungen getroffen oder euch wurden diese Entscheidungen dann vermutlich von diesen Personen auch ein bisschen abgenommen. Dafür habt ihr hoffentlich heute, oder ich weiß es ja nicht, hoffentlich ganz viele Personen, die besser zu euch passen und hoffentlich genauso viel beitragen, jetzt auch auf der Umsatzseite natürlich.
Auf jeden Fall. Und ich glaube, da muss man natürlich immer auch so ein bisschen gucken, dass man das einfach ein Stück weit abwägt und dass man immer einen guten Mittelweg findet, weil ich es ultra wichtig finde, dass man immer versucht, auch die Kolleginnen und Kollegen, die schon vor ja, 20 oder 15 Jahren mit Hauke und Rolf zusammengearbeitet haben, die waren damals ja nur zu zweit als Partner, dass wir die auf dem Weg mitnehmen, so gut es geht. Und das kostet manchmal unglaublich viel Kraft, aber dass man das nicht sofort aufgibt und sagt, ja, du möchtest dich der Kultur nicht anpassen, also dann war es das, sondern dass man schon irgendwie versucht, da einen gemeinsamen Weg zu finden. Und natürlich auch, wenn es da jetzt Themen und Vorfälle gab, wo sich Leute an diese Kultur nicht gehalten haben, dann haben wir ja nicht sofort gesagt, ja, dann weg mit dir oder dann tauschen wir dich aus oder so, sondern wir haben da ultra viele Gespräche immer wieder geführt, weil das ja einfach auch eine Kulturarbeit ist, dafür zu sensibilisieren, diese Dinge sichtbar zu machen und eben bewusst zu sagen, wir ignorieren es nicht, sondern wir sprechen es an und dann hast du die Möglichkeit, ja, dieses Feedback anzunehmen und dein Verhalten vielleicht auch ein Stück weit zu ändern oder eben nicht. Und diese Veränderung ist natürlich für alle viel, viel Kraftaufwand. Also, ja.
Das stimmt. Du hast gerade Gespräche erwähnt. Inwieweit spielen da jetzt auch die Führungskräfte eine Rolle in diesen Gesprächen? Hast die nur du gemacht? Hat die Geschäftsführung gemacht? Habt ihr die alle zusammen gemacht? Wie kann man sich das vorstellen?
Also wir haben ja seit 5 Jahren ungefähr die Teamleiterebene und ich habe vor 4 Jahren dann angefangen, den HR-Bereich bei uns aufzubauen und seitdem führe ich die Gespräche mit den Teamleitern gemeinsam. Also die Geschäftsführung ist da eigentlich, also aus den Mitarbeitenden Gesprächen komme ich halt raus. Die sitzen auch nicht mehr mit in Vorstellungsgesprächen. Ich glaube, die sind da auch ganz dankbar für und schenken uns da einfach auch ein unglaublich großes Vertrauen, dass wir diese wichtigen Gespräche hier für die Kanzlei führen dürfen. Aber wir spüren natürlich auch genau diesen Schmerz. Also Noelle beschreibt es immer so, wenn jemand unsere Kultur angreift, dann ist es so, als wenn mich jemand persönlich angreift. Weil ich habe so viel dafür getan, diese Kultur aufzubauen, dass ich echt dann, also ich verhalte mich schon noch professionell in den Gesprächen, keine Sorge. Aber ich merke dann so richtig diesen Schmerz, weil ich weiß, wie viel Energie und wie viel Zeit da reingeflossen ist, so dieses Miteinander aufzubauen. Und wenn dann jemand kommt und sagt so, nö, für mich gilt das alles nicht, dann bin ich echt so, wie kannst du? Also, ja.
Okay, das ist auch spannend. Ich glaube, das haben auch viele erfahrene Unternehmer da draußen auch noch nicht so ganz gesehen, glaube ich, dass inzwischen das halt auch gut funktionieren kann, Gespräche an diejenigen abzugeben, die das vielleicht einen Ticken besser können, weil nur wenn man ein guter Geschäftsführer ist, muss man nicht zwingend der Beste sein in Feedback geben, Gespräche führen und so weiter. Und da glaube ich, war das schon eine wichtige Rolle von dir auch, wenn du das irgendwie wertschätzend verpackst und halt die Leute darauf hinweist, dass das halt jetzt nicht der Kultur entspricht, so wie ihr sie handhaben wollt. Was war denn rückblickend so deine herausforderndste Situation auf dem Weg zu eurer heutigen Kultur? Reicht ein Moment.
Ja. Boah, es gab so viele, bin ich dir ehrlich. Also was für mich am Anfang extrem herausfordernd war, war einfach erstmal so diese Rolle anzunehmen. Die Rolle als HR hier und eben nicht Entscheidung als Tessa zu treffen oder nur nach Sympathie oder ja, das auch das hört sich halt immer so leicht an. Ja, dann geht man in seine Rolle. Das war für mich richtig, richtig schwer und vor allem eben auch mich gegenüber zum Beispiel der Geschäftsführung dann klar zu positionieren und zu sagen, also die haben auch Fehler gemacht, Lisa. Die saßen auch mal hier bei mir und durften sich dann das ein oder andere Feedback anholen. und das war richtig schwer. Das war echt krass schwer, weil das die Menschen waren, die mir so den Rücken gestärkt haben, die mir dieses Vertrauen gegeben haben. Aber wenn wir eben gegenüber den Mitarbeitenden sehr konsequent sind, was so Fehlverhalten oder auch das Nicht-Akzeptieren von unserer Kultur angeht, dann finde ich ganz klar, gilt es für uns alle, Führungskräfte, Geschäftsführung, HR. Und das ist mir am Anfang echt nicht leicht gefallen. Inzwischen geht es deutlich besser. Und mir hilft es einfach, mich so ein bisschen als Dienstleisterin für 900 Grad zu sehen. Also darauf aufzupassen, dass sowohl es den Mitarbeitenden gut geht, als auch aber betriebswirtschaftlich dem Unternehmen gut geht. Und das ist, glaube ich, auch so die größte Herausforderung, der größte Spagat, den man in dieser Rolle irgendwie immer einnehmen muss. So ein bisschen zwischen Geschäftsführung und Mitarbeitenden und eben auch Führungskräften, also Teamleitern bei uns zu meistern. Ja.
Okay, das klingt herausfordernd. Ich habe höchsten Respekt, dass du das gewuppt hast. Du hast jetzt gerade schon das Wort betriebswirtschaftlich erwähnt. Mhm. Wenn jetzt jemand da draußen unsere Folge anhört und sich denkt, das hört sich alles schön und gut an, aber warum sollte ich das aus betriebswirtschaftlichen Gründen machen, in etwas zu investieren, das sich vielleicht nicht direkt in Zahlen auswirkt? Und was kostet mich das konkret in Euro und wie wirkt sich auch das auf zukünftige Projekte aus, wie zum Beispiel Mandantenzuwachs, Mitarbeiterzuwachs, solche Themen. Wie würdest du diese Brille sehen?
Ich glaube, dass das einfach alles ein ganz, ganz großes Zusammenspiel ist. Ne? Also wenn du diese Kultur und den Zusammenhalt im Team nicht hast, dann ist es, glaube ich, super schwierig zu wachsen, weil du einfach, das merke ich, wenn ich hier so durch die Büros gehe, dass sich hier inzwischen eine Dynamik entwickelt hat und jeder sich so krass mit 900 Grad verbunden fühlt, identifiziert und jeder wirklich sein Allerbestes gibt. Und das ist also unternehmerisch natürlich ultra wertvoll. Wir müssen immer alle gut aufeinander aufpassen, das machen wir schon. Aber wenn Leute wirklich Spaß an dem haben, was sie machen und das mit Freude machen, dann kannst du, glaube ich, auch andere Menschen dafür begeistern und da kannst du einfach auch so ein Wachstum erzielen. Und dann ist es natürlich auch so, dass wir neue Mandate annehmen können, größere Projekte übernehmen können und so weiter. Und natürlich kostet das am Anfang erstmal viel Geld. Also es hat uns mehrere hunderttausend Euro gekostet, kann ich so offen sagen. Aber es lohnt sich unglaublich, weil wir inzwischen die richtigen Menschen für uns anziehen. Dadurch, dass wir uns, das, wie ich gesagt habe, ist natürlich irgendwie auch so ein ganz, ganz großes Zusammenspiel. Wenn du diese Kultur intern eben etabliert hast, dann kannst du sie irgendwann auch nach außen tragen. Das kannst du bitte, bitte nicht ganz am Anfang machen. Aber wenn sie wirklich intern so gelebt wird, dann kannst du es nach außen tragen und kannst sagen, hey, guck mal, wir machen das ein oder andere vielleicht ein bisschen anders, aber die Leute, die darauf Bock haben, werden davon angezogen. Und so gewinnst du einfach langfristig genau die richtigen Menschen für deine Kanzlei, die sich da auch mit einbringen wollen und die was bewegen wollen und einfach richtig motiviert sind. Und das sind doch die tollsten Kolleginnen und Kollegen und die tollsten Mitarbeitenden, würde ich sagen.
Das stimmt. Und übersetzt jetzt in Euros, wenn jemand bereit ist, alles zu geben und die Extrameile zu gehen, dann wird sich das sicher auch in Umsatz auswirken. Und ich war ja selber bei euch vor Ort. Das war ja ganz besonders, da durchs Büro zu gehen und zu sehen, wie die Leute miteinander interagieren. Und dass eben, wie du es geschildert hast, auch irgendwie die richtigen Leute dann zu euch finden als Arbeitgeber. Jetzt aus der Mitarbeitenden Sicht.
Und vielleicht, um da auch nochmal so ein bisschen was zu dem Zahlenthema zu sagen. Also wir haben jetzt in den letzten 5 Jahren unseren Umsatz mindestens verdoppelt. Also klar, wir haben Geld investiert, aber wir haben auch ein krasses Umsatzwachstum erzielen können. Und ich glaube, das hätten wir nicht erzielen können, wenn wir nicht diese Investition getätigt hätten und nicht diese ganze Struktur von wir entlasten die Geschäftsführung, weil am Ende lag es alles auf 3 Schultern, als wir damit angefangen haben, sondern es sind noch 2 neue Partner mit dazu gekommen. Die haben ganz klar für sich jetzt so strategische Aufgaben, die können sich wieder viel mehr auf ihre Mandanten fokussieren und vor allem auch mehr auf das Thema Beratung, weil sie aus dem ganzen operativen Mitarbeiterthema eigentlich raus sind. Und das hat natürlich auch, also es sind auch Kosten, die damit enthalten sind, dass man diese 2. Führungsebene aufbaut, dass man Teamleiter entwickelt. Da waren auch mal Teamleiter dabei, die hatten wir fertig entwickelt und dann haben sie sich entschieden, das Unternehmen zu verlassen. Ja, das sind alles Kosten, die man irgendwie so auch als Lehrgeld zahlt. Trotzdem haben wir am Ende jetzt eine tolle, funktionierende Teamleiterebene. Wir haben Stabsstellen aufgebaut und damit eigentlich so durch die Investitionen die Voraussetzung geschaffen, das Ganze jetzt noch weiter wachsen zu lassen.
Ich glaube, was bei euch auch so ein Punkt ist, dass ihr euch halt inzwischen auch als Unternehmen betrachtet und nicht mehr als Kanzlei. Mhm. Also du sprichst von Struktur, Teamleiter, Stabsstellen und sowas. Und ich glaube, die klassische Steuerkanzlei, wenn wir jetzt in der Steuerbubble bleiben, die sieht sich nicht als Unternehmen, sondern die möchte auch gar nicht so ihre selbstständige, eigenverantwortliche Arbeitsweise so aus der Hand geben, weil dann sind sie ja selber nicht mehr der Schöpfer von allen wertvollen Dingen, die so passieren. Und ich glaube, wenn man sich davon verabschiedet und sagt, man möchte wachsen, skalieren und man möchte auch vor allem, dass das ohne einen selbst funktioniert, dann musst du das ja tun. Und genau das höre ich bei euch raus. Und wahrscheinlich ist Kultur einfach auch der Träger dieser Entwicklung, dass das Unternehmen auch in Zukunft gut funktioniert innerhalb der menschlichen Beziehungen.
Ja, voll. Aber ich glaube, dass es einfach auch ein ganz, ganz krasser Prozess, vor allem für die Geschäftsführung ist. Weil, wie du es gerade gesagt hast, einfach auch gewisse Entscheidungen, Verantwortung abzugeben. Ich meine, die 5 sind ja nicht umsonst Unternehmer und Partner geworden, sondern die haben das Unternehmen hier aufgebaut. Das ist so deren Baby. Und die haben das einfach in Teilen ein Stück weit in unsere Hände übergeben. Und das ist ein unglaubliches Vertrauen, was sich natürlich auch entwickeln muss. Und wo wir aber auch, also so in der Teamleiter- und Geschäftsführungsebene einfach einen ganz, ganz engen Austausch haben, uns da auch sehr offen und ehrlich Feedback zu geben, aber die Geschäftsführung uns auch oft machen lässt, Dinge ausprobieren lässt und eben nicht sofort sagt, ja, das wird eh nichts oder das haben wir vor 100 Jahren schon mal probiert und da hat es auch nicht geklappt, sondern wir kriegen da ein unglaubliches Vertrauen und das ist wirklich das, was mich jeden Tag wieder so krass beeindruckt. Wie die Partner uns dieses Vertrauen schenken. Das sorgt natürlich auch dafür, dass man sich ultra verantwortlich fühlt, was ich persönlich sehr gerne mag. Und ich darf sogar diese Verantwortung übernehmen, ohne dass ich die Steuerberaterprüfung machen musste. Aber ist eigentlich Win-Win für beide Seiten, würde ich sagen.
Das ist sehr schön, wie du das zusammenfasst. Vertrauen, Verantwortung abgeben. Ich glaube, das ist auch das, was die meisten ein bisschen blockiert auf ihrem Weg zu einer größeren Größe. Aber es ist sehr, sehr, sehr bewundernswert, dass ihr das so umgesetzt habt bei euch. Ich habe jetzt noch kurz abschließend eine Frage aus Bewerbersicht. Also angenommen, ich bin jetzt auf der Suche nach einem neuen Job. Und es wird ja, ich sage mal, in Zukunft noch krasser werden, sage ich mal, für die High-Performer, die sich ihre Stellen ja aussuchen können, gerade auch in Zeiten von KI. Wenn ich jetzt checken will, wie die Unternehmenskultur eines Unternehmens ist, wie kann ich das machen?
Oh ja, also ich glaube, wenn ich mich nochmal neu bewerben würde, würde ich, oder auch die Empfehlung, die ich immer allen gebe, ist wirklich, guck dir alles zu dem Unternehmen an, was es irgendwie gibt. Sei es, also fang bitte an mit der Webseite, wenn die Kanzlei keine Webseite hat, dann ist sie wahrscheinlich nicht besonders, ja, du lachst, aber es gibt sehr viele Kanzleien, die keine Webseite haben. Dann ist sie wahrscheinlich nicht besonders zukunftsorientiert aufgestellt. Also dann guck auf Kununu, guck dir die Bewertung an, lies dir die guten und die schlechten Bewertungen durch. Die Wahrheit liegt meistens irgendwo in der Mitte. Guck auch, wie die Kanzlei bzw. der Arbeitgeber darauf reagiert. Also ich bin immer dahinterher, wirklich schnell auch auf Kununu-Bewertungen zu reagieren, um einfach, sich nicht da irgendwie zu rechtfertigen oder so. Aber wenn da natürlich eine schlechte Bewertung steht und da hat niemals jemand drauf geantwortet, dann hinterlässt es einfach ein komisches Gefühl. Also guck auch, wie die Kanzlei mit dieser Kritik umgeht. Guck dir die Social-Media-Kanäle an, also ob Instagram, LinkedIn. Guck, bei LinkedIn kannst du gucken, ob es Leute gibt aus der Kanzlei, die sich da positionieren. Du kannst dir bei manchen Kanzleien kannst du dir Podcast-Folgen anhören. Du kannst auf YouTube gucken. Und vielleicht haben die irgendwie ein bisschen was Authentischeres als so einen klassischen Imagefilm, sondern einfach irgendwie wirklich Einblicke in die Kanzlei. Und das können auch Fachvideos sein oder, aber einfach was, wo man merkt, wie gehen diese Menschen miteinander um. Und dann solltest du, wenn du auf Veranstaltungen gehst, die Menschen beobachten. Wie sind die miteinander? Wie interagieren die mit anderen Menschen? Du kannst sie auch einfach mal ansprechen und sagen, hey, ich beobachte eure Kanzlei, ich interessiere mich dafür, ich habe einfach mal eine Frage. Oder du kannst auch sagen, ich finde das irgendwie alles komisch, was ihr macht, aber das und das würde mich einfach interessieren, um mehr das Ganze zu verstehen. Und ich glaube, dann kann man sich wirklich ein gutes Bild davon machen. Und was ich einfach persönlich sowohl für die Bewerbenden als auch für uns als Kanzlei ultra wichtig finde, dass man möglichst schnell in so einen persönlichen Kontakt kommt. Also ich habe es schon ganz oft gehabt, dass mich Leute auf LinkedIn angeschrieben haben nach irgendeinem Post und gesagt haben so, keine Ahnung, zum Thema, wir haben jetzt ein Hundebüro in Kiel und wie seid ihr eigentlich darauf gekommen oder wie funktioniert das? Kann ich auch meinen Hund mitbringen? Und dann haben wir so eine halbe Stunde darüber gequatscht und kamen darauf, dass es eigentlich ganz gut zueinander passen würde. Ja.
Okay, also möglichst viel Informationen sammeln und sprechen.
Ja, seid neugierig und holt euch die Informationen ran. Verschafft euch ein gutes Bild. Und schnackt vielleicht auch mal mit dem einen oder anderen Mitarbeiter, wenn ihr da vor Ort seid. Also ich mag das immer gerne, unsere Bewerbenden dann einfach mal zum Mittagessen oder so auch mit dem Team gemeinsam einzuladen. Und ich lasse die auch alleine. Also die sollen sich einfach ein ehrliches Bild machen können. Ja,
weil spätestens nach dem Bewerbungsprozess kommt ja eh die Klatsche, wenn du jetzt als Arbeitgeber da was vorgaukelst, das dann tatsächlich gar nicht so ist.
Kommt nichts.
Ja. Okay, letzte Frage an dich und dann kommen wir zur Schätzfrage, Tessa.
Ja.
Wenn jetzt ein Unternehmen unsere Folge angehört hat und jetzt Lust hat, sich mit Kultur zu beschäftigen, 3 Tipps, die berücksichtigen sollten, wie sie das angehen oder was sie jetzt demnächst machen sollten.
Also ich glaube, was wichtig ist, weil es einfach wirklich ein ultra komplexes Thema ist, sich Gedanken zu machen, möchte ich irgendwie mit einem externen Berater zusammenarbeiten? Und wenn ja, wer passt zu mir, zu meiner Kanzlei? Mit wem habe ich eine Sympathie? Mit wem habe ich auch das Gefühl, dass ich diese ganzen Themen offen und transparent teilen kann? Wir arbeiten ja schon seit ganz vielen Jahren mit unserem Unternehmensberater zusammen und ich möchte den nicht missen. Aber ich glaube, der ist für uns alle hier eine Megastütze. Und das ist so das Erste. Also sich vielleicht auch mal so einen externen Blick von außen holen. Dann wirklich überlegen, wer trägt diese Kultur eigentlich schon in sich? Wen können wir auf dem Weg einfach auch ein bisschen mit involvieren? Wer hat so ein positives Mindset und kann es einfach auch ins Team schon mal so ein bisschen kommunizieren und sich dann wirklich konkret Gedanken machen, wofür wollen wir stehen und wofür nicht und dann auch danach handeln, also dann wirklich auch konsequent sein, schon im Austausch mit den Mitarbeitenden sein, aber eben auch sagen, das funktioniert und das funktioniert auch nicht.
Ja. Danke.
Gerne.
Und jetzt zur Schätzfrage. Ich weiß die genaue Antwort nicht, aber du kannst ja mal raten. Wie viele Unternehmen beschäftigen sich denn in Prozent schon aktiv mit ihrer Kultur?
Oh. Alle Unternehmen, nicht nur Kanzleien.
Ja, genau.
Okay. Gibt's da eine Auswertung zu, Lisa? weiß ich nicht. Also ich würde sagen und hoffen, also mindestens die Hälfte. Aber ich glaube, dass es auch viele Unternehmen gibt, die es irgendwie noch gar nicht so auf dem Schirm haben.
Ich glaube, dass es weniger sind. Also ich habe mal Teddy gefragt, was er meint. Und der schreibt ungefähr 20-30%.
Das ist sehr wenig.
Das ist sehr wenig. Vor allem in Anbetracht dessen, dass ja 100% eine Kultur haben und nur ungefähr 30% irgendwie was damit tun. Aber das liegt, ich finde, es fängt schon an, dass halt nicht jedes Unternehmen vermutlich eine HR-Abteilung oder Person hat und dass der Unternehmer an sich, wenn er die Notwendigkeit dessen halt noch nicht erkannt hat, sich natürlich nicht damit beschäftigen wird. Mhm. Und gerade im KMU-Bereich, glaube ich, gibt es viele, viele, die diese ganzen soften Faktoren, nenne ich sie jetzt mal, noch nicht auf dem Schirm haben, dass ihnen die auch helfen würden, auf dem Weg zu Erfolg in allen Bereichen.
Ja, das mag sein. Ich hätte tatsächlich gedacht, es wären schon mehr, aber vielleicht lebe ich da auch ein bisschen in meiner eigenen Bubble. Keine Ahnung. Ich kenne ganz, ganz viele Leute, also auch so mittelständische Unternehmen, die sich einfach ganz aktiv damit auseinandersetzen, aber das kommt vielleicht auch so ein bisschen durch die Tätigkeit noch mit in der Unternehmensberatung, dass ich da natürlich viel mit mittelständischen Unternehmen zusammenarbeite, die ganz proaktiv sagen, hey, wir wollen was machen. Aber sollten mehr machen.
Genau. Es war mir auf jeden Fall eine Freude, das Thema heute mit dir zu besprechen. Ja, wenn jetzt jemand Lust bekommen hat, gerne melden bei mir, bei Tessa und einfach anfangen. Vielen lieben Dank, dass du dabei warst und bis nächste Woche Donnerstag.